Sie hören den Kurier.
Mit Spannung ist am Montag die Rede Wladimir Putins zum 9. Mai erwartet worden. Verkündet er einen Sieg oder doch eine Generalmobilmachung oder droht er wieder mit Atomwaffen? Das waren die Fragen, die sich die Europäer vor allem vorab gestellt haben. Gesprochen hat der russische Diktator dann relativ viel, gesagt dagegen eher wenig. Denn die Eroberung der Hafenstadt Mariupol ist nach wie vor nicht abgeschlossen und auch die beiden Oblasten Luhansk und Donetsk sind bis heute nicht gesamt unter russischer Kontrolle. Eines darf aber seit gestern eher ausgeschlossen werden, dass Wladimir Putin rasch an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Im Gegenteil, die russische Offensive ist stärker als das im Westen bekannt ist. Wie lange also könnten die Ukrainer Widerstand leisten? Wie sehr sind sie auf Waffen aus dem Westen angewiesen? Und wann könnte es zu einem Ende des Konflikts kommen? Fragen, die uns heute der Militärexperte Markus Reisner, Oberst des Generalstabs im österreichischen Bundesheer, an der Theresianischen Militärakademie erklärt. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier.
Das Video wird gut. Стоим.
Zumindest im westlichen Netz hat die Ukraine im Krieg die Oberhand. Egal ob auf Twitter, Facebook oder Telegram, überall dominieren Videos von ukrainischen Einheiten, die zeigen, wie russische Panzer, Hubschrauber oder Stellungen zerstört werden, meist begleitet von einer martialischen Musik. Doch dieser Krieg wird nicht im Internet entschieden. Die südukrainische Hafenstadt Odessa etwa ist gestern Abend von zahlreichen Explosionen erschüttert worden, die sowohl auf Raketeneinschläge als auch auf die Luftabwehr zurückzuführen sind. Nach Medienberichten sind unter anderem ein Einkaufszentrum und ein Warenlager getroffen worden. Mindestens ein Zivilist wurde getötet, 5 weitere verletzt. Dabei dürfte Russland die gefürchtete Hyperschallrakete vom Typ Kinjal eingesetzt haben, berichtet die ukrainische Pravda. An der Ostfront dagegen hat sich wenig geändert. Immer wieder gibt es Scharmützel. Große Geländegewinne gibt es momentan aber nicht. Ist das aber nur die Ruhe vor dem Sturm? Sammelt sich die russische Armee für die große Offensive oder zeigen die schweren Waffen aus dem Westen erstmals ihre Stärke? Dazu begrüße ich jetzt den Militärexperten Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer. Herr Reisner, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Herzlichen Dank, schönen Nachmittag.
Herr Reisner, Wladimir Putin wollte ja am 9. Mai den Sieg oder einen Sieg verkünden. Es hat aber nicht einmal dazu gereicht, dass Mariupol im Süden der Ukraine erobert werden konnte. Warum eigentlich nicht?
Ja, also wichtig ist zu verstehen, dass wir uns seit Beginn des Konflikts in einem Informationskrieg auch befinden. Das heißt, beide Seiten versuchen quasi das Informationsumfeld, wie wir Militär sagen, zu beeinflussen. Mhm. Und da ist natürlich es ganz wichtig, immer zu wissen, dass es gerade der Kampf um die Botschaften ist im Wesentlichen. Ja. Und mein Eindruck ist der, dass quasi auch im Prinzip Russland sich sehr genau anschaut, was bei uns in der Berichterstattung vorkommt. Und dann so scheint es genau immer das Gegenteil von dem tut, um also sicherzustellen, dass unsere Berichterstattung nicht dem entspricht, was wir erwartet haben. Und so ein gutes Beispiel ist der 9. Mai. Da gab es ja im Vorfeld einige Diskussionen auch in den Expertenkreisen, was hier möglicherweise passieren wird. Also die Bandbreite war von der Generalmobilmachung, der Ausrufung des Kriegszustandes oder auch der Verkündung eines großen Sieges. Nichts von dem ist eingetroffen. Jetzt können wir sich die Frage stellen, sind die Experten alle falsch gelegen oder was ist der Hintergrund? Ich denke, der Hintergrund ist der, dass erstens einmal man versucht hat, von russischer Seite eben dem nicht zu entsprechen, was der Westen quasi als Narrativ aufgebaut hat. Und der zweite Grund ist, dass es auch kaum Berichtenswertes gibt in dieser Form. Ja. Wobei man natürlich hier aufpassen muss, dass natürlich der Umstand ganz klar auch erkennbar ist, dass die Russen sich mit Masse konzentrieren auf ihre sogenannte Target Audience, also quasi auf ihre Hauptzielgruppe, und das ist die eigene Bevölkerung, und sehr wenig auf die westliche, während wir natürlich im Westen sehr konzentriert sind auf die Berichterstattung, die abgeschnitten ist auf die ukrainische Seite. Und aus russischer Sicht ist Mariupol eigentlich eingenommen. Ja, das heißt, es gibt mittlerweile auch Orden, die verliehen werden mit dem Datum des 21. Aprils, also an dem Tag, wo man gesagt hat, man hat die Stadt komplett eingenommen. Und die Kämpfer, die sich jetzt in dem Azov-Stahlwerk befinden, sind aus russischer Sicht nur mehr Störfaktoren, die es im Prinzip mittelfristig zu vernichten gilt, aber nicht jemand, der quasi tatsächlich diese Einnahme der Stadt den Russen absprechen könnte.
Sie haben den Informationskrieg ja auch schon angesprochen. Es ist ja so, dass gerade in den sozialen Netzwerken man immer wieder Videos sieht, wie ukrainische Streitkräfte, russische Streitkräfte eliminieren, beziehungsweise auch zum Beispiel Panzer vernichtet werden. Inwieweit kann man davon ausgehen, dass hier die Ukraine vielleicht sogar schon eine Oberhand gewinnen konnte im Osten der Ukraine? Oder ist das wirklich nur eben diese einseitige Sicht, die Sie angesprochen haben?
Ja, Sie haben es ja auch selbst gesagt. Sie haben gesagt, in den sozialen Netzwerken sieht man vor allem Bilder, wo quasi ukrainische Soldaten russische Panzer zerstören. Ja. Sie müssen sich die Mühe machen und quasi mal in die russischen sozialen Netzwerke schauen. Sie würden überrascht sein, welche Bilder Sie dort sehen. Sie sehen nämlich auch Bilder, wo russische Soldaten und russische Panzerfahrzeuge ukrainische Soldaten bekämpfen oder quasi ukrainische Fahrzeuge zerstören. Das heißt, wir sehen also hier ganz klar, dass wir hier im Westen natürlich eine Fokussierung auf die Berichterstattung der ukrainischen Medien haben. Klar, weil ja auch ganz klar mit Beginn des Krieges eindeutig festgelegt ist und auch völkerrechtlich eindeutig herleitbar, wer ist der Aggressor und wer ist der Verteidiger. So ist es natürlich logisch, dass unsere Sympathie dem Verteidiger gilt und das ist die ukrainische Seite. Um ein objektives Bild zu haben und auch zu wissen, wie sich die Front tatsächlich darstellt, also wie die Situation der Front ist, muss man aber beide Seiten betrachten, um einschätzen zu können, sind also die Russen jetzt zum Beispiel wirklich zur Gänze in der Defensive und haben es die Ukrainer geschafft, sie also quasi abzuwehren, beziehungsweise sind sie in der Offensive selbst oder nicht. Und das ist die Herausforderung, denn natürlich, wer hat schon die Möglichkeit, jetzt wirklich in den sozialen Netzwerken auf der russischen Seite quasi zu schauen, was dort berichtet wird. Und da sieht man natürlich sehr klar, dass es hier eine große Ablage gibt zwischen beiden Seiten. Das heißt, die ukrainische Seite suggeriert erfolgreich, dass sie quasi dabei sind, den Krieg zu gewinnen. Und die russische Seite tut dasselbe auf der anderen Seite. Da ist auch interessant der 9. Mai und die Parade, weil damit wurde eigentlich ganz klar signalisiert, es ist alles normal, wir haben das unter Kontrolle, es sind keine besonderen Maßnahmen notwendig, es stockt ein bisschen an der Front, aber wir machen Fortschritte.
Dann schauen wir uns doch die Front ein bisschen genauer an. Wo stockt es da genau? Und ist das nur eine Frage der Zeit, bis sozusagen die russische Armee genug Nachschublinien hat, dass hier dann mit einem größeren Angriff zu rechnen ist? Oder wird das jetzt einige Zeit jetzt so bleiben?
Ja, die große Frage ist natürlich, wie ist der Zustand der russischen Streitkräfte? Ja, da gibt es also auch unterschiedliche Meinungen in den Expertenkreisen. Ich denke, wichtig zu verstehen ist für den Zuhörer, dass wir im Prinzip den Konflikt in diesen 11 Wochen, solange er schon dauert, in 2 Phasen teilen können. Die erste Phase, das waren die ersten 6 Wochen, wo die Russen versucht haben, an 4 Fronten gleichzeitig anzugreifen, dann schlussendlich erkennen mussten, das hat nicht funktioniert, eine Schwergewichtsbildung durchgeführt haben und jetzt versuchen, gerade auch im Donbass, langsam, aber stetig vorzumarschieren. Die ukrainische Seite hat nach diesem Aberfolg der ersten 6 Wochen versucht, quasi auch eine Strategieänderung durchzuführen, indem sie ganz klar kommuniziert hat, wir haben jetzt zwar einen Abwehrerfolg erzielt, aber wenn wir jetzt unser Land wieder zurückerobern wollen, brauchen wir die massive Unterstützung des Westens mit schweren Waffen. Man kann davon ausgehen, dass beide Seiten schon schwere Verluste erlitten haben. Ja, das zeigen eben diese Bilder in die sozialen Netzwerke von beiden Seiten. Man sieht also quasi auf beiden Seiten, dass es hier Gefangene gibt, dass es sehr viele Getötete gibt und auch sehr viel Kriegsgerät im Prinzip verloren ist. Und wir haben jetzt genau diesen Umstand, den man auch am Beginn des Krieges in der Szenarienentwicklung vorausgesagt hat, dass wenn es nicht zu einer schnellen Entscheidung kommt, es dann zu einem langwierigen Krieg kommen wird. Und dieser Krieg wird natürlich deswegen sich immer noch hinzögern, weil beide Seiten immer noch aus Ressourcen schöpfen können, die ihnen entweder zur Verfügung gestellt werden, also zum Beispiel der Westen, der die Waffen liefert an die Ukraine, beziehungsweise das, was die Ukrainer selber haben, oder auch natürlich Russland, das zurückgreifen kann auf das, was sie in ihrem eigenen Staat noch verfügbar haben, an Humanressourcen, aber natürlich auch an Kriegsgerät. Ja. Mhm. Beide Seiten werden jetzt versuchen, durch das Nachführen dieser zusätzlichen Ressourcen eine Entscheidung für die jeweilige Seite quasi herbeizuführen.
Sind schwere Waffen aus dem Westen, also Artillerie vor allem, schon an die Front auf ukrainischer Seite gelangt oder ist das noch nicht der Fall?
Ja, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das sind gezogene Geschütze vom Typ M777 der amerikanischen Streitkräfte. Hier wurden gerade 80 Stück geliefert. Das amerikanische Verteidigungsministerium hat in einer Pressekonferenz vor kurzem bekannt gegeben, dass ca. 90% dieser Geschütze auch schon eingetroffen sind. Und interessanterweise, seit 2 Tagen haben wir in den sozialen Netzwerken auf ukrainischer Seite das erste Mal Bilder, die den Eindruck entstehen lassen, dass diese Geschütze sich tatsächlich bereits im Einsatz an der Front befinden und russische Stellungen bekämpfen.
Das sieht man vielleicht ja auch an der Stadt Kharkiv, die ja von der Ukraine zurückerobert werden konnte. Und auch hier sagt ja die Ukraine, dass sie hier schon Artillerie zum Einsatz bringt, die verhindert, dass russische Streitkräfte jetzt wieder eine schnelle Rückeroberung der Stadt vornehmen können. Wie wichtig ist denn Kharkiv als Stadt und als Knotenpunkt für die russische Offensive?
In der ersten Phase der Einsatzführung der russischen Seite war es sehr wichtig quasi für sie, diese Stadt auch tatsächlich zu versuchen einzunehmen. Wir wissen, dass also das gescheitert ist, weil also die leichten Kräfte, die in die Stadt hineingefahren sind, in zum Teil verheerende Hinterhalte geraten sind und es also nicht gelungen ist, die Stadt einzunehmen. Die Stadt war auch wochenlang schwersten Artillerieangriffen, vor allem am Stadtrand, ausgesetzt. Warum ist sie so wichtig? Weil gerade die russische Logistik sehr auf den Eisenbahntransport sich quasi abstützt und Kharkiv ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt ist, der als zentrale Drehscheibe genützt hätte werden können. Nun hat sich die Situation geändert. Wir haben den Abzug der Truppen aus dem Norden in Richtung Osten gesehen und Russland versucht jetzt im Donbass seine Kräfte zu massieren und sich an anderen Fronten zu konsolidieren. Diese anderen Fronten sind einerseits Kharkiv, dann quasi im Zentralraum südlich von Dnepro, Saporoschia, aber auch zum Beispiel in Kherson und natürlich Mariupol. Das heißt, wir haben also den Beginn dieser russischen Offensive im Donbass, also dieser Versuch der Einkesselung, der mittlerweile ja von russischer Seite auch abgestritten wird. Man sagt also, man hätte ja das nie vorgehabt, sondern man hätte nur versucht, quasi langsam entsprechend und stetig vorzumarschieren. Aber was haben die Ukrainer gemacht? Sie haben natürlich gewusst, dass sie nicht zentral im Donbass Großkräfte einsetzen können. Das heißt, sie haben versucht, quasi die Russen an anderer Stelle zu treffen und sie zu zwingen, die Kräfte, die sie im Donbass haben, abzuziehen. Und das ist zum Beispiel gerade im Raum Kharkiv passiert. Auch sicher im Hinblick auf den 9. Mai, weil man eben den Russen hier keinen Erfolg gönnen wollte. Das heißt, man hat also gesehen, dass die ukrainische Seite versucht hat, nördlich und nordostwärts von Kharkiv mit eigenen Kräften Gegenangriffe durchzuführen, die aus jetziger Sicht durchaus erfolgreich sind. Man sieht also, dass die russischen Kräfte zurückweichen. Man weiß nicht, ist es, weil sie tatsächlich von den Ukrainern zurückgedrängt werden oder ist es, weil sie diesen Raum bereits aufgeben und sich in einer neuen Linie konsolidieren. Diese neue Linie ist ein Fluss, der Donetsk, der sich anbietet quasi, weil er aufgrund des Umstandes, dass es eine sehr starke Geländelinie ist, es zulassen würde, dass die Russen mit wenigen Kräften diese sichern können.
Ja.
Unabhängig davon haben wir nach wie vor die starken Angriffe der russischen Seite, vor allem im Donbass. Hier sind also heftige Kämpfe und wir sehen auch, dass es durchaus im Süden, bei Kherson, aber auch bei Saporoschia zu Kräftezusammenziehungen kommt und auch zu lokalen Scharmützeln, wo man also auch sicher erkennen kann, dass die Ukrainer versuchen, Kräfte der Russen entsprechend zu binden und also quasi hier durch diese Ablenkung das Schwergewicht der Russen aus dem Gleichgewicht zu bekommen.
Jetzt war ja die russische Überlegenheit bei Panzern sehr augenscheinlich, aber auch bei den Flugzeugen, zumindest auf dem Papier. Aber warum gibt es nach wie vor keine Luftüberlegenheit der russischen Streitkräfte? Denn es ist ja zum Beispiel der Ukraine gelungen, jetzt wieder Angriffe auf zum Beispiel die Schlangeninsel im Süden der Ukraine zu fliegen.
Ja, also da sind wir jetzt genau wieder in diesem Informationskrieg. Um also das quasi wirklich transparent zu machen, zitiere ich jetzt quasi den einen oder anderen, die eine oder andere Aussage aus zum Beispiel Briefings des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Ja. Das wird oft nicht genau betrachtet, aber tatsächlich ist es so, vor kurzem erst hat das amerikanische Verteidigungsministerium bekannt gegeben, dass die russische Luftwaffe am Tag zwischen 250 und 300 Einsätze fliegt. Das ist sehr, sehr viel. Ja. Wenn wir jetzt im Westen oft sagen, naja, die Russen haben nicht die Lufthoheit, dann stimmt das natürlich, denn die Lufthoheit würde bedeuten, dass die Russen sich im gesamten Luftraum der Ukraine ohne große Bedrohungen bewegen könnten. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber was sie haben, ist die sogenannte Luftüberlegenheit. Und die Luftüberlegenheit bedeutet, dass sie sich zwar trotzdem in der ganzen Ukraine bewegen können, weil sie quasi die entsprechenden Abwehrsysteme der ukrainischen Seite mit Masse ausgeschaltet haben, also zum Beispiel die ortsfesten Fliegabwehrsysteme, aber sie haben natürlich mit Verlusten zu rechnen. Und jetzt haben wir den 76. Tag des Krieges und wir haben die Zählung bei gestern mal 68 dokumentierte Abschüsse und Abstürze von Luftfahrzeugen der russischen Seite. Das heißt im Schnitt ungefähr ein Luftfahrzeug, also ein Hubschrauber oder ein Kampfflugzeug pro Tag. Und das ist für einen derartigen Konflikt unterhalb der Norm. Also keine schweren Verluste oder schwerste Verluste. Das heißt, die Russen fliegen trotz allem in hoher Intensität Luftangriffe, die natürlich den Ukrainern zusetzen. Die Ukrainer auf der anderen Seite haben es geschafft, Kernelemente ihrer Luftstreitkräfte noch zu erhalten. Da gab es auch vor kurzem eine sehr wichtige Lieferung von Ersatzteilen. Damit konnten einige Flugzeuge instand gesetzt werden. Und diese fliegen vor allem aus dem Raum Odessa, wo sie auch versucht werden, immer wieder von den Russen anzugreifen. Aber das sind dann genau diese Momente, wo wir das in diese erfolgreichen Einsätze sehen, wie zum Beispiel auf der Schlangeninsel. Und die werden natürlich von der Ukraine entsprechend gut verkauft, womit der Eindruck entsteht, man ist also hier tatsächlich in der Offensive. Gerade um das Beispiel der Schlangeninsel gibt es so viele Kontroversen. Schauen Sie, was in die ukrainischen Medien, so sehen Sie einen klaren Sieg der ukrainischen Seite. Schauen Sie in die russischen Medien, so wird dort suggeriert. Eigentlich haben die Ukrainer eine Landung versucht, die quasi die Russen erfolgreich abgewehrt haben. Ja. Also Sie sehen, dass also beide Seiten hier versuchen, ganz gezielgerichtet das Narrativ in ihrem Sinne zu beeinflussen.
Mhm. Es ist ja so, dass in Russland immer wieder auch recht offen mit Atomwaffen gedroht wird. Jetzt gibt es natürlich Atombomben, die eine massive Zerstörungskraft haben, aber es gibt ja auch Atomwaffen, die auf kleine lokale Ebene eingesetzt werden. Und das sagt der russische Journalist und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratov, dass es sehr viel russische Propaganda nach innen gibt, die einen Einsatz von Atomwaffen rechtfertigen würden. Und da stellt sich die Frage, inwieweit doch ein Atomwaffeneinsatz auch nicht ganz ausgeschlossen werden kann.
Ja, der Punkt ist, wir haben also hier einen Konflikt, wo zwei Parteien beteiligt sind, die einerseits die Unterstützung des Westens haben, also der Ukraine, mit natürlich der NATO im Hintergrund stehend und der USA als Atommacht und auf der anderen Seite als Aggressor Russland auch als Atommacht. Und es wäre naiv zu glauben, dass jetzt quasi dieses Waffensystem hier keine Rolle in den Überlegungen beider Seiten spielt. Das ist leider so. Ja, darum wurde diese Waffe entwickelt, um also abgesehen von einer Abschreckabhaltung auch möglicherweise den Einsatz als solches durchführen zu können. Die russische Verfassung definiert den Einsatz sehr klar. Sie sagt nämlich, dass quasi Atomwaffen nur dann eingesetzt werden, wenn also Russland sich direkt angegriffen fühlt als solches. Und das ist also jetzt momentan noch nicht erkennbar, obwohl es ja schon in den letzten Wochen massive Zunahmen gab von zum Beispiel Bränden und Explosionen in Russland. Und auch immer die Frage im Raum steht, wer war das eigentlich und wer steht da im Hintergrund?
Ja, und denken wir da, entschuldigen Sie, dass ich da unterbreche, aber denken wir auch an die Worte, die der Präsident Putin da gewählt hat, nämlich, dass es eine Invasion des Westens sei, gegen die
Verteidigung. Genau, das, richtig, auf das wollte ich jetzt gerade hinweisen. Also wir haben diese Anschläge quasi, möglichen Anschläge, die da in Russland stattfinden, diese Brände und Explosionen, wo jetzt auch Putin ganz offiziell eine Untersuchung angeordnet hat, um also das festzustellen. Ich verweise da auch auf die Wortmeldung der Ukraine, die sagt, es wäre unser legitimes Recht, diese Angriffe auch durchzuführen, obwohl sie nicht gar gesagt haben, wir sind es, sondern sie haben es nur in den Raum gestellt. So, und jetzt muss man aber wissen, dass in diesem Informationskrieg, den ich schon erwähnt habe, auch die Narrative sich verändern. Ja, und es ist entscheidend zu verstehen, dass wir auf russischer Seite in den russischen sozialen Netzwerken immer mehr das Narrativ haben, nicht Russland kämpft gegen die Ukraine, die quasi wieder zurückgeholt werden muss, nein, sondern der Westen und die NATO und die USA, der kämpft gegen Russland. Also ein Wendepunkt war zum Beispiel die Versenkung dieses Flaggschiffes der Schwarzmeerflotte, der Moskwa, wo man sehr stark sofort in den sozialen Netzwerken gesehen hat, aha, da wird also gerade dieser Spin gedreht im Sinne von, naja, was hätte man tun können, weil es ist ja der Westen, der sich quasi gegen Russland verschworen hat. Und denken Sie übrigens auch daran, dass das Zeichen, unter dem diese Operation basiert, dieses Z für das russische Wort Sachista steht und das steht für Verteidigung. Also auch der Name der Operation selber drückt es im Wesentlichen aus. Und hier ist es natürlich der Fall, dass aus diesem Narrativ heraus es möglicherweise dann nur wenige Schritte sind bis zum Einsatz dieser Ultima Ratio-Waffe, nämlich der Atomwaffe, wo man sagt, naja, wir haben ja jetzt einen Verteidigungskrieg und es ist zu weit, dass wir uns hier verteidigen müssen. Ich glaube, dass wenn es so weit kommen sollte, es sicher abgestufte Möglichkeiten des Einsatzes von diesen Waffen gibt. Das heißt, es könnte sein, dass man diese Waffe zum Beispiel zuerst in einer Form einsetzt, dass man dem Westen zeigt, dass man in der Lage wäre, es zu tun. Das heißt zum Beispiel mit der Zündung einer kleineren Atombombe über dem Schwarzen Meer, um zu zeigen, wir können das tun. Und jetzt wäre es an der Zeit quasi für den Westen, sich quasi wieder ein bisschen zurückzuziehen. Das nächste wäre natürlich die Eskalation des Einsatzes direkt auch auf dem Gefechtsfeld. Das könnte natürlich auch passieren. Und das Schlimmste wäre natürlich eine Eskalation aus dieser Situation heraus. Und beide Seiten versuchen natürlich einerseits Drohungen quasi aufrechtzuerhalten. Also Russland zum Beispiel im Sinne von, wir können das. Mhm. Und die NATO im Sinne von, wir könnten es auch. Mhm. Oder natürlich zu beschwichtigen. Also im Sinne von, also das haben wir eigentlich nicht vor, Stichwort Russland beziehungsweise auch die NATO, und sie würden es eh nicht tun. Also sie blöffen im Wesentlichen, wir können weitermachen. Ja. Mhm. Und das ist das Fatale immer in kriegerischen Auseinandersetzungen, dass man immer das Gefühl hat, man kann die Situation kontrollieren und im Wesentlichen entgleitet sie einem dann. Ja. Und da ist ja die Geschichte immer ein sehr guter Lehrmeister gewesen, weil wenn man dann zurückschaut in die Vergangenheit, dann sieht man sehr oft, dass sehr blutige Konflikte eigentlich begonnen worden sind aus einer Situation heraus, wo man sich gedacht hat, von beiden Seiten, das ist gleich einmal erledigt. Also im Sommer kommen die Soldaten wieder nach Hause, siegreich. Genau, ja. Und dann hat es plötzlich begonnen, überregional zu werden. Und es hat sich ein Weltkrieg daraus entwickelt, der dann schlussendlich, wenn wir jetzt das 20. Jahrhundert nehmen, aus einem ersten zu einem zweiten geworden ist.
Mhm. Das wollen wir jetzt einmal nicht hoffen. Vielleicht noch zum Abschluss, welche Szenarien sind denn jetzt möglich und sehen Sie, dass langfristig die Ukraine wirklich die russische Invasion stoppen kann oder ist einfach aufgrund der zahlenmäßigen Unterlegenheit die Ukraine da verlorenen Posten?
Ja, die Szenarien sind unverändert. Ja. Wir haben also am Beginn 5 Szenarien definiert. Das erste Szenario war der Blitzkrieg. Der war durchaus möglich, auch die amerikanische Seite, da gibt es ein berühmtes Interview von dem Chef des amerikanischen Militärnachrichtendienstes, der gesagt hat, sie waren überrascht, dass die Ukrainer sich so gut gehalten haben. Am Ende der zweiten Woche hat er das gesagt. Also dieser Blitzkrieg hat also nicht funktioniert. Auch diese moderate Invasion der Russen, die sie an den Tag gelegt haben, also hat nicht geklappt. Und sie haben dann also begonnen zu eskalieren. Das heißt, wir sind jetzt in diesem Abnutzungskriegsszenario. Aus diesem Szenario kommen wir nur heraus, wenn entweder sich auf dem Schlachtfeld eine Lösung abzeichnet, die zumindest eine Seite begünstigt und die andere in die Defensive drängt, weil damit ist man in der Lage, quasi zu verhandeln, also eine Verhandlungslösung herbeizuführen, was jetzt auch mittelfristig das Ziel sein sollte, weil jede Verhandlung hoffentlich der Zivilbevölkerung die Möglichkeit gibt, quasi kurz durchzuatmen und sich zum Beispiel in Sicherheit zu bringen. Wenn das nicht funktioniert, haben wir natürlich auch das Szenario der Überregionalisierung. Denken Sie jetzt auch an Transnistrien, was immer wieder ein Thema war in der letzten Zeit, oder auch möglicherweise eine Einbindung von anderen Staaten in einer Art und Weise, dass über das quasi reine Unterstützen einer Kriegspartei im Konflikt hinausgeht, also schon eine Kriegsbeteiligung implizieren würde. Das wäre natürlich dann diese Überregionalisierung, die möglicherweise verheerende Folgen haben könnte. Mhm. Und ein Szenario ist natürlich auch, dass etwas passiert, zum Beispiel auf russischer Seite, mit dem man gar nicht rechnen konnte oder das überraschend war, dass zum Beispiel der Präsident gestürzt wird und anderes. Ja. Diese 5 Szenarien sind unverändert. Momentan scheint es so, dass die russische Seite aus militärischer Sicht, sagt man, ihre Ziele kürzer gesteckt hat. Das heißt, es scheint momentan wirklich darum zu gehen, aus ihrer Sicht diese beiden Oblaste, Donetsk und Luhansk, frei zu kämpfen und den Süden zu halten. Die ukrainische Seite hingegen, auch aus den Erfolgen der ersten Wochen angespornt, sagt, unser Ziel ist es, das Land wieder zurückzuerobern, ja, zur Gänze, also inklusive der bereits 2014 besetzten Gebiete, aber auch der Krim. Mhm. Ist das schaffbar? Ja, es ist schaffbar, aber es dauert natürlich, denn die Ukraine muss aufgerüstet werden. Sie braucht also quasi auch die Möglichkeit, neue Kräfte zu mobilisieren. Sie muss sich also auch wirtschaftlich konsolidieren. Das heißt, wenn sie das machen wollen und es nicht dazu kommt, dass vorher Russland quasi und seine Streitkräfte zusammenbrechen und sich quasi fluchtartig zurückziehen, dann wird das natürlich ein Konflikt, der sich über Monate, Jahre hinziehen kann, bis also quasi dann die Ukraine wirklich bereit ist, eine Gegenoffensive durchzuführen, die dann dieselben Herausforderungen hat wie jetzt die russische Seite. Und schlussendlich ist möglicherweise gelingt, das Land zurückzuerobern.
Dann sind wir ja schon bei diesen berühmten Stellvertreterkriegen wieder angelangt. Denken wir an die Koreakriege oder auch an Vietnam, wo es dann am Ende des Tages eigentlich sehr viele Tote gegeben hat, aber nur ein paar Kilometer Grenze hin und her geschoben wurde.
Das Verheerende an einem Stellvertreterkrieg ist, die großen Verlierer sind immer die lokalen Bewohner, die lokale Bevölkerung. Und das ist auch der Grund, warum ich immer wieder darauf hinweise, dass wir möglicherweise eine Syrianisierung des Konflikts erleben. Denn in Syrien haben wir genau diese Situation. Denken Sie daran, damals war es so, dass die Kräfte der Rebellen eigentlich die syrische Regierung schon sehr in die Enge getrieben haben. Also es war so, dass Präsident Assad eigentlich schon kurz davor war, das Land zu verlassen. Dann kam es zu einer Wende, unter anderem vor allem durch die Intervention der russischen Seite. Und die russische Luftwaffe war es maßgeblich, die Rebellen wieder Monat für Monat zurückgedrängt hat. Und momentan haben wir eine Pattsituation. Wir haben also den syrischen Staat, der quasi in vielen Bereichen von der syrischen Regierung wieder zurückerobert worden ist durch Unterstützung der Russen. Wir haben aber auch die Rebellen, die also substanzielle Gebiete nach wie vor halten. Und beide Seiten werden mit Waffen versorgt. Das syrische Regime durch Russland oder auch durch den Iran und die Rebellen durch die Türkei, aber auch durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Und solange natürlich diese Waffen quasi verfügbar sind und beide Seiten gegeneinander kämpfen können, kommt es zu diesen verheerenden Ereignissen, an dessen Ende die einzig Leidtragenden immer die Bevölkerung ist. Und dieses Szenario könnte natürlich auch in der Ukraine passieren.
Ein Szenario, das gar nicht so unrealistisch ist. Herr Reisner, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Herzlichen Dank und alles Gute zurück.
Ja, und wir schauen jetzt noch nach Österreich, wo Karl Nehammer heute sein neues Team präsentiert hat. Gestern ist ja überraschend Tourismusministerin Elisabeth Köstinger zurückgetreten. Wenig später nahm auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ihren Hut. Landwirtschaftsminister und damit der Nachfolger von Elisabeth Köstinger wird Norbert Totschnig. Der 1974 geborene Osttiroler ist seit 1. August 2017 Direktor des Österreichischen Bauernbundes, also mit der heiklen Materie bestens vertraut. Als Wirtschaftsminister folgt Arbeitsminister Martin Kocher auf Margarete Schramböck. Das heißt, Kocher wird eine Art Superministerium führen, in dem Arbeit und Wirtschaft vereint werden. Auch die Tourismusagenten wandern aus dem Landwirtschaftsministerium zu Kocher. Weil man derzeit in diesem Bereich besonders gefordert sei, wie Nehammer gesagt hat, wird Kocher eine Staatssekretärin zur Seite gestellt. Das Amt der Tourismusstaatssekretärin wird die Gesellschafterin und Mitgründerin der Loisium-Gruppe Susanne Kraus-Winkler bekleiden. Auch die Rolle von Jugendstaatssekretärin Claudia Plackholm wird aufgewertet. Sie bekommt die Zuständigkeiten für den Zivildienst. Und die Digitalisierung wandert wieder zurück ins Finanzministerium. Dort wird Florian Turski Staatssekretär für Digitalisierung. Das größte Problem an den Veränderungen, letztlich gehen zwei Frauen, ihre Ministerien übernehmen aber zwei Männer, denn die Staatssekretäre sind formell keine Regierungsmitglieder und dem jeweiligen Minister, also in dem Fall Kocher, weisungsgebunden. Natürlich ist es kurzfristig immer schwer, die gleiche Zahl von Männern und Frauen zu erreichen. Wenn die Arbeitsrealität von Ministerinnen anders wäre, würden sich vielleicht auch mehr Frauen für die Politik interessieren, sagt Karl Nehammer.
Was sichtbar geworden ist in den Statements beider Ministerinnen, wie intensiv, wie heftig, wie auch untergriffig der Job als Ministerin, die Berufung als Minister dienen zu dürfen, auch jetzt mittlerweile in Österreich sein kann. Die Ministerinnen haben in einer intensiven Phase der Krise der Republik gedient und dafür mein großes Danke und meine Anerkennung.
Die Umstellung war jedenfalls mit dem grünen Koalitionspartner akkordiert. Ob sie die letzte war, das wird sich weisen. Vom ursprünglichen Kurzkabinett sind jedenfalls nicht mehr sehr viele Minister über. Aber Politik bedeutet ja immer auch Veränderung. Das war's für heute von mir, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Dadmesnik, over and out.